Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Haggai.
Übrigens, ich habe von zivilem Ungehorsam gesprochen. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Ausnahme. In Römer 13 wird uns ausführlich erklärt, dass jeder Christ muss den obrigkeitlichen Einrichtungen sich unterwerfen. Und es steht sogar in 1. Petrus 2, dass man sich allen menschlichen Einrichtungen unterwerfen muss. Das war mir eine Hilfe, um klar zu sehen, dieses menschliche Einrichtungen in 1. Petrus 2, Vers 13, zeigt, dass obrigkeitliche Anordnungen manchmal sehr menschlich behaftet sein können. Ja? Es gibt doch Stellen, wo man sagen muss, also hier kann man doch ohne Problem 80 fahren. Und warum soll man hier 40 fahren? Ja? Aber das ist keine Begründung, um hier zivilen Ungehorsam zu leisten. Weil es eine menschliche Einrichtung ist und die sagen, jetzt hier fährt man 40, dann müssen wir uns auch dem unterstellen. Aber es gibt eine Ausnahme und das haben wir in Apostelgeschichte 4. Der oberste Gerichtshof von Israel befiehlt Johannes und Petrus, sie dürfen nicht mehr evangelisieren. Und die sagen es ganz klar vor dem Gericht in Apostelgeschichte 4, Vers 19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, indem sie nicht fanden, auf welche Weise sie sich strafen sollten, um des Volkes willen. Also Petrus sagt ganz klar, wenn die Obrigkeit uns verbietet, Zeugnis abzulegen, dann müssen wir zuerst Gott gehorchen und nicht der Obrigkeit. Aber nur in diesem Punkt. Und wir haben das noch bestätigt in Kapitel 5, Vers 29. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Daraus leiten wir ab, wenn die Obrigkeit uns etwas verlangt, was direkt gegen Gottes Gebote geht, dann müssen wir nicht gehorchen. Aber noch wichtig, die Apostel haben weiterhin in der Apostelgeschichte den Sanhedrin, den obersten Gerichtshof, als Obrigkeit anerkannt. Wir können also nicht zum Schluss kommen, wenn eine Obrigkeit falsche, gottwidrige Beschlüsse herausgibt, dann müssen wir sie als Regierung nicht mehr anerkennen. Das wäre ein Fehlschluss. Sondern nur in diesem Punkt, wo sie Gottes Gebote entgegengehen. Das ist übrigens auch wichtig. Es gibt Kinder, die haben das Gefühl, wenn der Vater versagt, dann müssen sie ihm überhaupt nicht mehr gehorchen. Das ist überhaupt nicht wahr. Nur in einem Punkt, wo der Vater oder die Mutter etwas verlangt, das ganz klar gegen Gottes Gebote verstößt, dann besteht das Recht eben auf Ungehorsam. Aber sonst in allen anderen Punkten lehrt die Bibel den Gehorsam auch gegenüber den Eltern. Also das Versagen einer Autorität Autoritätsperson berechtigt nicht, die Autoritätsperson in Frage zu stellen an sich. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das gilt auch für Lehrer. Wenn ein Lehrer von Kindern etwas verlangt, was gegen Gottes Wort geht, dann darf ein Kind in diesem Punkt eben ungehorsam sein, aber sonst in allen anderen Punkten gehorsam. Und das hilft auch, dass eben eine Obrigkeit sehen muss, Christen sind nicht gefährlich. Christen sind keine Revoluzzer. In der Sowjetunion wurden die Christen ja eben ganz massiv verfolgt, über Jahrzehnte hinweg. Aber sie haben einfach dort, nur dort ungehorsam geleistet, wo man verlangte, man darf die Kinder nicht unterweisen in der Bibel. Man darf nicht evangelisieren und so weiter. Da haben sie der Obrigkeit Widerstand geleistet, aber sonst haben sie für die Obrigkeit gebetet. Und es bestand nie ein Grund, dass der KGB etwa Angst hätte haben müssen, dass die Christen für die Sowjetunion eine Gefahr werden und sie umstürzen. Nie. Sie waren loyale Bürger, aber sie wussten, wo die Grenze ist. Ja, also wir kehren zurück zu Haggai 1, Vers 4. Sagt Gott, ist es die Zeit für euch? Das Volk sagt in Vers 2, nicht, ist es die Zeit, um das Haus zu bauen? Und das ist betont im Griechischen, im Hebräischen, darum habe ich das so kursiv gesetzt. Ist es Zeit für euch? Um zu wohnen in euren getäfelten Häusern, während dieses Haus wüst dasteht. Sie haben sich gesagt, ja gut, wenn man nicht am Tempel bauen kann, so kann man wenigstens unsere Häuser schön bauen. Aber Gott akzeptiert diese Prioritätenverschiebung nicht. Er hat nichts dagegen, gegen die Häuser an sich, aber wenn die eigenen Häuser wichtiger sind als das Haus Gottes. Jetzt übertragen auf heute, was bedeutet der Tempel heute und der Tempelbau? In 1. Korinther 3, Vers 16 sagt Paulus zur Gemeinde in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Also hier wird klar gesagt, die örtliche Gemeinde wird als Gottes Tempel bezeichnet. Der Geist Gottes wohnt in der Gemeinde und wenn jemand diesen Tempel zerstört, dann kommt er selber unter das Gericht Gottes. Zerstören ist hier das Gegenteil von Bauen. Also wir haben den Auftrag hier zu bauen. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Der Grund für den zweiten Tempel wurde ja gebaut im zweiten Jahr, als sie zurückkamen aus der Gefangenschaft, haben wir gelesen, Esra 3. Aber jetzt sagt Paulus, ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also, der Grund wird gelegt. Das hat Paulus als Gemeindegründer gemacht. Er nennt sich als Gemeindegründer weiser Baumeister. Wörtlich steht hier ein weiser Architekt im Griechischen. Also Gemeindegründung ist die Arbeit eines Architekten. Aber dann bauen andere weiter an der gleichen Gemeinde. Und er warnt, wie man da baut. Dass man also nur gottgemäß bauen darf. Jetzt haben wir also die Parallele. Tempelbau heute bedeutet Evangelisation, Mission und die Gründung von Gemeinden. Das Haus Gottes wird gebaut. Das ist übrigens noch wichtig, es gibt viele Missionare in der dritten Welt, die bauen oder versuchen zu missionieren über humanitäre Hilfsprojekte. In manchen Ländern kommt man auch gar nicht anders hinein, um zu evangelisieren. Aber wichtig ist, der Blick muss darauf gerichtet werden, es geht nicht nur darum, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern diese lebendigen Bausteine, so nennt 1. Petrus 2 jeden einzelnen Gläubigen, die müssen jetzt auch aufgebaut werden am Ort als ein Haus. Das heißt, die Gründung von Gemeinden am Ort, das ist absolut notwendig. Dafür muss gesorgt werden. Und das ist eben hier für uns der Tempelbau. Aber wenn uns unsere privaten, persönlichen Belange wichtiger sind als das Werk Gottes, dann erklärt Gott hier in Haggai 1, Vers 6, ihr habt viel gesät, aber wenig eingesammelt. Also es hat wirklich, die haben wirklich so viel Enttäuschung erlebt in dieser Zeit. Gesät, aber es hat nichts gebracht. Ihr habt gegessen, aber sie konnten nicht mal richtig bis zur Sättigung essen. Ihr habt getrunken, aber eben nicht, übrigens, wenn es heißt, aber nicht bis zum Vollsein, das heißt nicht bis zum Betrunkensein, ja, sondern das heißt eben, dass man so viel Flüssigkeit zu sich nimmt, damit, dass man eben sich auch da gesättigt fühlt. Ihr habt euch gekleidet, aber nicht zum Warmwerden. Und sie haben Arbeit, Lohnarbeit geleistet, aber es war wie, wenn das Portemonnaie ein Loch hatte. Es reichte einfach nicht. Das kennt man als Phänomen, oder? Das Geld kommt rein, regelmäßig, und es reicht einfach nie. Komisch. Aber hier erklärt Gott ganz klar, das war die Folge für ihre Prioritätenverschiebung. Wir finden immer wieder diesen Ausdruck, richtet euer Herz auf eure Wege, Vers 5. Und dann am Schluss von Vers 7 wieder, richtet euer Herz auf eure Wege. Dieser Ausdruck bedeutet im Hebräischen, ich habe das erklärt auf Seite 1, charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, Punkt 4. Richtet euer Herz auf, das kommt vor in 1 Vers 5, 7, dann wieder 2 Vers 15 und 18. Das kommt also ständig wieder vor, wie ein Refrain. Das bedeutet, richtet eure Aufmerksamkeit auf oder auch einfach passt auf. Zum Beispiel irgendwo im Straßenverkehr in Israel, wo es gefährlich wird, steht eine Tafel mit Sim Lev, richte dein Herz. Richte das Herz, das heißt, pass auf. Das ist ein normaler Ausdruck. Also richtet euer Herz auf eure Wege, heißt, überdenkt mal euer Leben, wie euer Lebensweg gegangen ist. Passt auf, wie steht es eigentlich um euren Lebensweg? Und jetzt in Vers 8 macht Gott Mut, sie sollen bauen. Steigt auf die Hügel, bringt Holz herbei, baut das Haus, damit ich Wohlgefallen finde, und so werde ich verherrlicht werden. Und er sagt Vers 9, aber weil ihr eben das nicht gemacht habt, ihr habt euch vielen Dingen zugewendet, aber es hat einfach nichts gebracht. Es war kein Segen Gottes darauf. Weswegen? Und da wird erklärt, wegen meines Hauses, weil es wüst dasteht. Während ihr läuft, ein jeder für sein Haus. Und Gott hat also aktiv den Regen zurückgehalten und eine Dürre gebracht. Ja, hätte es die Ökologen gegeben schon damals, die hätten gesagt, es gibt den Klimawandel. Ja, das hat den Klimawandel gegeben, der Regen kam nicht mehr. Aber das war Gottes aktives Werk in der Natur. Also Gott handelt aktiv in der Natur. Und wir können nicht die Natur uns so vorstellen, es ist so eine Uhr, die Gott, der Schöpfer, am Anfang aufgezogen hat und jetzt tickt sie irgendwie von selbst ab. Und das läuft einfach autonom nach autonomen Gesetzen. Nein, die Bibel stellt uns Gott vor als einen Gott, der aktiv in der Natur wirkt. Und darum, wenn kein Regen kommt, ist es Gottes Werk. Und wenn zu viel Regen kommt, ist es auch Gottes Werk. Aber wenn man das heute sagt, ist es politisch nicht korrekt. Aber sehr vieles, was politisch korrekt ist, ist einfach falsch. Ja, also Gott sagt ausdrücklich, ich habe eine Dürre herbeigerufen über das Land, Vers 11. Und sogar Krankheiten über die Pflanzen, wie wir gleich noch sehen werden. Gott hat das aktiv gewirkt. Hier gibt es ein Wortspiel. Ich habe bei Vers 11, ja, ich habe eine Dürre, Fußnote 12 gesetzt. Bei Fußnote 12 steht hebräisch Choref. Da schreibt man Ch, R, F, ja, V. Das ist ein Wortspiel, weil in Vers 9 am Schluss steht doch wegen meines Hauses, weil es wüst dasteht. Ich habe erklärt in Fußnote 11, hebräisch Charef, aber man schreibt jetzt genau gleich wie Choref. Man liest nur anders. Ja? Das ist ein Wortspiel, das Haus steht wüst da, Charef, und wegen dem hat Gott Choref gerufen. Die Dürre. Also da wird ganz klar der Zusammenhang zwischen dem Werk Gottes und der Natur hergestellt. Also Klimawandel und die Zunahme der Katastrophen, die nachweislich so drastisch zunehmen seit den 1990er Jahren, das ist nicht ein Märchen, sondern das ist eine Tatsache, aber es ist nicht einfach, weil die Menschen viel Auto fahren, sondern es ist wirklich ein Gericht Gottes. Und der Jesus sagt in Matthäus 24, viele Naturkatastrophen voraus als Zeichen seiner Wiederkunft. Und übrigens stellt man ja heute auch einen Klimawandel auf dem Mars fest. Und dort fahren ja ziemlich wenig Autos. Ja, ein paar wenige hat es ja gehabt, haben wir ihn aufgeschickt. Aber die fahren nicht mit Diesel und nicht mit Benzin. Und trotzdem gibt es einen Klimawandel. Woher kommt das? Zur gleichen Zeit wie die Erde. Nun, National Geographic hat vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass eben die Sonnenaktivität drastisch zunimmt. Und zwar seit den 1990er Jahren. Und zwar, die Sonne spielt verrückt. Also da gibt es Ausbrüche von Explosionen, die so gewaltig sind, dass Sonnenwind, das sind ja Teilchen, die die Sonne bei ihren Ausbrüchen ins Weltall schleudert, der Sonnenwind, der früher 3 Tage brauchte, um bis zur Erde zu kommen, kann heute in 3 Stunden die gleiche Distanz von 150 Millionen Kilometer zurücklegen. Die Sonne spielt verrückt. Und der Herr Jesus sagt in Lukas 21, dass in der Endzeit auch Zeichen geschehen werden an der Sonne. Die sind effektiv schon da. Übrigens, damit will ich nicht sagen, man soll Auto fahren, so viel man will. Ja? Damit hat es nichts zu tun. Aber es wird von gewissen anderen Tatsachen wird abgelenkt, die wir auch sehen müssen. Und darin sehen wir Gottes Werk. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem, wie der Mensch handelt und wie Gott in der Natur handelt. Und es besteht ein Zusammenhang, wie Gott in unserem Leben wirkt und Segen gibt und unsere Hingabe an ihn. Wir müssen dem Herrn den ersten Platz geben. Nirgends hat er uns in der Bibel verheißen, für die Christen, dass wenn wir treu sind, dass wir dann reich werden und so weiter. Aber was wir doch sagen können, ist, wenn wir dem Herrn treu sind, ihm den ersten Platz geben, am ersten nach dem Reich Gottes trachten, dann sagt der Herr Jesus, und diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Das ist es. Und er spricht dort nicht über Mercedes und so, oder? Ja, darauf haben wir keinen Anspruch. Das meine ich. Nichts gegen Mercedes an sich. Aber wenn es Leute gibt, die denken, wir haben einen Anspruch. Nein, einfach das, was wir brauchen, gibt uns der Herr, wenn wir ihm den ersten Platz geben im Leben. Ja, jetzt kommen wir schon zum zweiten Hauptteil in Haggai, überschrieben hier mit Erweckung unter dem Volk als Antwort auf die Botschaft. 1, 12 bis 15. Haben wir gesehen, eine ganz kurze, poetisch gestaltete Botschaft von Haggai. Und was ist nun die Reaktion? Da hörte Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jehozadaks, der hohe Priester, und all der Überrest des Volkes auf die Stimme des Ewigen ihres Gottes. Ja, auf die Worte Haggais des Propheten, gemäß dem, wie der Ewige ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Angesicht des Ewigen. Da sprach Haggai, der Gesandte, durch die Sendung des Ewigen zu dem Volk, in dem er sprach. Das war jetzt übrigens alles wieder Prosa, darum habe ich es auch so Prosa gesetzt, wie ein gewöhnlicher Text. Und jetzt kommt wieder eine kurze Botschaft von Haggai, aber das ist Poesie. Ich bin mit euch, Spruch des Ewigen. Und der Ewige erweckte Zerubabel, den Sohn Shealtiels, des Landpflegers von Juda, und den Geist Jehoshuas, des Sohnes Jehozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Und sie kamen und führten das Werk aus am Haus des Ewigen der Heerscharen, ihres Gottes. Am Tag 24 des sechsten Monats im Jahr 2 von Darius dem König. Was mich überwältigt ist, dieser Prophet gibt eine kurze Botschaft, Vers 4 bis 11, und alle hören. Die macht rechts umkehrt. Es ist unglaublich, das möchte ich auch mal heute sehen, dass jemand predigt und dann machen alle rechts umkehrt. Aber das ist da geschehen. Und zwar sieht man doch, Zerubabel und Jehoshua werden zuerst erwähnt. Da hörte Zerubabel und Jehoshua. Und dann der ganze Überrest, der eben zurückgekehrt war aus Babylon. Das heißt also, diese beiden Männer, die eine besonders verantwortliche Position eingenommen haben unter dem Volk Gottes als Führer, man könnte die vergleichen heute mit Ältesten in der Gemeinde, ihr Beispiel und alle folgen. Das ist genau das, was Gott von Ältesten erwartet im Neuen Testament. 1. Petrus 5, da sagt Petrus in Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhabe der Herrlichkeit, die geoffenbart werden sollte. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die der Herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also Petrus spricht hier die Mitältesten an. Und er sagt, hütet die Herde Gottes. Übrigens, hüten ist nicht das gleiche wie sie jagen und treiben. Ja? Hüten. Das heißt, sie pflegen. Und er sagt nicht eure Herde. Also mir wird es jedes Mal schwül, wenn jemand sagt, meine Gemeinde. Das gibt's gar nicht. Außer wenn man sagt, meine Gemeinde, das ist die Gemeinde, wo ich hingehe, ja? In dem Sinn sagt man das. Aber meine Gemeinde, quasi die Gemeinde, die ich, hier steht, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Sie gehört nicht Ihnen, sie ist bei Ihnen. Und dann, die Aufsicht nicht aus Zwang führen. Drittens, sondern freiwillig. Drittens, nicht um schändlichen Gewinn willen, also nicht um mit irgendwelchen finanziellen Gewinnabsichten, und dann, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer. Also Älteste sind keine Könige, aber indem ihr Vorbilder der Herde seid. Das ist genau das, was etwa ein Offizier ist in der israelischen Armee. Die machen das anders als normalerweise in den Armeen dieser Welt. Die sagen nicht geht den Soldaten, sondern die sagen Lechacherei, Lechuacherei, kommt mir nach. Und das ist eine Erklärung, warum die israelische Armee dermaßen erfolgreich war im Sechstagekrieg. Als in 6 Tagen eine Übermacht an 3 Fronten geschlagen wurde. Nämlich, bei der ägyptischen Armee sieht man das sehr schön, da war ein riesiges Kontingent der Armee, war in der Sinai-Wüste und konnte eingekesselt werden von Israel. Und dann waren sie abgeschnitten von der Kommandozentrale und da wussten sie nichts mehr, was sie machen sollten. buchstäblich, die waren einfach da, die konnten nichts mehr machen. Und dann konnte man die gefangen nehmen. Aber bei israelischen Truppen geht das bis in die kleinen Einheiten, da ist jeder Führer autonom. Also ein Offizier mit ein paar Männern, der kann immer noch selber entscheiden, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und er geht mit seinem Beispiel voran. Und darum sind auch überproportional viele Offiziere gefallen. Weil die vorangehen. Aber das Beispiel ist dermaßen motivierend, dass die Soldaten einfach mitgehen. Und so ist es auch, eben indem ihr Vorbilder der Herde seid, durch das Beispiel kann man andere zur Treue und zur Nachfolge motivieren. Und wir sehen, in Esra 5 haben wir gelesen, auf die Prophetie von Haggai und Zacharia hin gingen zuerst Zerubabel und Jeschua an die Arbeit und dann kamen alle mit. Übrigens, dieser Spruch von Haggai als Antwort auf die Umkehr ist nicht gerade sehr lang, ja? Ich habe in Fußnote 15, das steht in Vers 13, Fußnote 15 habe ich das beschrieben. Diese Weissagung umfasst im Hebräischen nur vier Wörter. Ich bin mit euch, ani itchem, Spruch des Ewigen, ne'um Adonai. Schön, zwei Verszeilen, zwei Wörter. Das ist ziemlich knapp, oder? Ani itchem, ne'um Adonai. Fertig war die Botschaft. Vier Wörter, da habe ich gestaunt. In 1. Korinther 14, Vers 19 sagt ja Paulus, es bringt ja nichts, wenn jemand in einer fremden Sprache 10.000 Wörter sagt. Das ist ein halbes Büchlein übrigens. Ja, so ein kleines Büchlein ist etwa 20.000 Wörter. Kleines Büchlein, 10.000 Wörter. Bringt nichts in einer Fremdsprache, wenn die Leute nicht verstehen. Und er sagt, lieber spreche in der Gemeinde 5 Wörter, die verständlich sind, und erbaue die anderen. Also Paulus stellt so gewissermaßen vor, das Minimum für eine erbauliche Botschaft 5 Wörter. Was wäre das zum Beispiel? Im richtigen Moment, zu den richtigen Personen. Der Herr ist mein Hirte. Ja, es geht. 5 Wörter. Aber richtig. Erbauung, wenn es im richtigen Moment gesagt wird. Aber Haggai unterbietet das noch mit Ani Itchem Ne'um Adonai. Ich bin mit euch, Spruch des Ewigen. Und dann wird in Vers 14 erklärt, diese Erweckung, diese Umkehr war das Werk Gottes. Der Ewige erweckte Zerubabel. Und weiter, und den Geist Jehoshuas, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes. Das war also Gottes Werk in diesen Menschen, das dazu geführt hat. Interessant ist hier, der Geist des Menschen wird erweckt, nicht seine Seele. Es gibt Menschen, die denken, wenn wir die Leute so richtig weich kriegen, da gibt es verschiedene Methoden, ja, dann bekehren sie sich. Aber dann hat man eben seelische Bekehrungen. Und am nächsten Tag kommt die Ernüchterung. Und es gibt ja manche Leute, die haben sich so seelisch bekehrt und dann haben sie gesagt, was war jetzt? Jetzt spüre ich ja nichts mehr davon. Aber hier, wie gesagt, der Geist wird erweckt. Der Geist des Menschen hat die Fähigkeit zu verstehen, zu begreifen und Gottes Existenz wahrzunehmen. Im Psalm 77 steht, ich dachte nach über die Tage von alters her. Und mein Geist forschte in mir. Also der menschliche Geist kann über das Vergangene nachdenken, wie Gott gehandelt hat in der Geschichte. Und in Römer 8 lesen wir, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ein Tier hat keinen Geist, aber Tiere haben eine Seele, das sagt die Bibel. Darum, das merkt man, Ein Hund kann einen wirklich das Herz brechen, wenn er winselt und jault und wirklich ein seelisches Bedürfnis hat nach Gemeinschaft. Ja? Aber Ein Hund hat keine Gotteserkenntnis. Und er kann nicht darüber nachdenken, über Gottes Handeln in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Das kann nur der Mensch, weil er einen Geist hat. Der Mensch ist eine Einheit von Geist, Seele und Leib nach 1. Thessalonicher 5, 23. Und Gott erweckt den Geist des Menschen. Und durch den Geist des Menschen können wir zum Beispiel auch lesen. Tiere können nicht lesen, weil sie keinen Geist haben. Und so können wir die Bibel lesen. Ohne Geist geht das nicht, Gottes Wort wahrzunehmen. Oder auch hören und verstehen. Man kann dann lange einem, wie Franz von Assisi, den Vögeln predigen. Das nützt überhaupt nichts. Sondern wir können nur zu Menschen sprechen, die einen Geist haben und verstehen. Und so kann der Geist Gottes unserem Geist auch bewusst machen, wir sind Sünder. Wenn wir die 10 Gebote lesen und uns überlegen, ja, du sollst nicht stehlen. Und Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, du sollst nicht Ehe brechen, ist bereits gebrochen, wenn das in Gedanken geschieht. Dann erkennt der Mensch, ich bin schuldig vor Gott. Und so kann er zur Bekehrung kommen. Aber dann weiß der Mensch auch, warum er sich bekehrt. Und es ist eine bewusste Entscheidung, es ist nicht eine gefühlsmäßige Entscheidung. Der Mensch kann sagen, ich weiß, warum ich mich bekehrt habe. Das Gefühl ist dann schon später noch gekommen. Es gibt Menschen, die haben sich bekehrt, die haben gar kein besonderes Gefühl gehabt. Es gibt andere, die haben sofort eine ganz besondere Erleichterung und Freude erlebt. Aber das ist nicht unbedingt nötig. Aber es geht darum, dass Gott den Geist des Menschen erreicht, sodass er zutiefst weiß, warum er sagen muss, ich bin ein Sünder. Und warum er sagen muss, und Jesus Christus ist der einzige Erretter. Also die Botschaft von Haggai hat dazu geführt, Vers 12 am Schluss, das Volk fürchtete sich vor dem Angesicht des Ewigen. Es hat Gottes Furcht ausgelöst. Und da sehen wir, ein Kennzeichen von Erweckung ist Gottes Furcht. Und heute wird so viel gesprochen über Erweckung, und so wenig Gottesfurcht wird erlebt. Das ist ein Widerspruch in sich. Ein wesentliches Kennzeichen von Erweckung ist Gottesfurcht. Jetzt kommen wir schon zu Teil 3. Drittens, Ermunterung durch prophetischen Weitblick. Kapitel 2, 1 bis 9. Im 7. Monat, am Tag 21 des Monats, geschah das Wort des Ewigen durch Haggai, den Propheten, indem er sprach, sprich doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Jehoshua, dem Sohn Jehozadak, dem hohen Priester, und zu dem ganzen Volk, in dem du sprichst. Und jetzt kommt wieder Poesie. Wer unter euch ist der Übriggebliebene, der gesehen hat dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit? Und als was seht ihr es jetzt? Ist nicht etwas wie das, wie nichts in euren Augen? Aber jetzt sei stark, Zerubabel, Spruch des Ewigen, und sei stark, Jehoshua, Sohn Jehozadaks, und sei stark, ganzes Volk, Spruch des Ewigen, und arbeitet, denn ich bin mit euch, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Wenn wir zusammen gelesen hätten in Esra 3, als das eigentliche Tempelhaus gebaut wurde, dann hätten wir Folgendes gesehen. Die Leute jubelten und jauchzten, als dieses Haus gebaut wurde. Aber es wird erklärt, dass es alte Leute gab, die kannten noch bis zum Jahr 586 vor Christus den Salomo-Tempel. Die hatten den salomonischen Tempel gesehen in seiner früheren Herrlichkeit. Und jetzt, was da aufgebaut wurde, und die haben geweint. Und Esra 4 erklärt, das Jauchzen und das Weinen hat sich so miteinander vermischt. Und jetzt spricht eben Haggai diese alten Leute an. Die, obwohl sie schon so alt waren, ja, also, die haben also das Jahr 586 mindestens noch erlebt, und jetzt sind wir im Jahr 520, den sagt er, wer ist eben von euch, der das noch erlebt hat, der dieses Haus gesehen hat in seiner früheren Herrlichkeit? Und jetzt, was hier steht, das ist nichts. Man hat ja nicht diese Reichtümer wie Salomo. Man konnte nur ein schlichtes Haus bauen. Übrigens muss ich erklären, wir haben so oft den Ausdruck Haus, Bayit. Im Hebräischen ist das eigentlich der üblichste Ausdruck, um zu sagen Tempel, Bayit. Es gibt auch noch einen anderen Ausdruck, Heichal. Aber Bayit ist der übliche Ausdruck. Also wenn man heute im heutigen Hebräisch sagt, der Tempelberg, dann sagt man Har HaBayit, der Berg des Hauses. Und das ist ein biblischer Ausdruck, zum Beispiel aus Micha 4. Har HaBayit. Oder wenn man sagt, der erste Tempel, dann sagt man das erste Haus. Habayit HaRishon. Der zweite Tempel sagt man Habayit HaSheni. Das zweite Haus. Und der dritte Tempel, der noch gebaut werden soll, ist Habayit HaShlishi. Das dritte Haus. Also darum, dieser Ausdruck Haus, oder mein Haus, das wir schon in Kapitel 1 hatten, das ist der technische Ausdruck für das Tempelhaus. Also wer unter euch ist der Übergebliebene, der gesehen hat dieses Haus, das heißt dieses Tempelhaus, in seiner früheren Herrlichkeit. Es ist wie nichts. Aber in Vers 4 macht Gott durch Haggai Mut, dass sie stark sein sollen. Sei stark, Zerubabel, sei stark, Jehoshua, sei stark, ganzes Volk, und arbeitet, denn ich bin mit euch. Es geht nicht darum, dass es den gleichen Glanz haben soll wie am Anfang. Aber ich bin mit euch und das genügt ja. Das reicht. Nicht wahr? Wir haben heute Morgen gesehen bei den Sendschreiben Sardes, Philadelphia und Laodicea. Philadelphia zeigt ganz deutlich die Erweckungszeit des 18. und 19. Jahrhunderts. Und da hat man wieder auch neu die Perspektive bekommen, wir wollen Gemeinde bauen nach Gottes Bauplan, so wie das im Neuen Testament beschrieben ist. Nicht das, was der Mensch daraus gemacht hat, dieses Machtgebäude von Rom und so weiter, sondern wirklich wie der Haus Gottes, so wie in der Bibel. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was in der Apostelgeschichte ist, man sagt, ja, aber dieser Glanz, diese Ausstrahlung, wie die ersten Christen in den ersten 3 Jahrzehnten. Wo ist das geblieben? Aber da sagt Gott, wenn ihr gesehen habt, die Herrlichkeit am Anfang, da sollt ihr euch nichts daraus machen, seid stark, arbeitet. Einfach mit den Möglichkeiten, die ihr habt. Und das Wichtigste ist, denn ich bin mit euch, dass Gott da ist. Also wieder wird hier wiederholt, ich bin mit euch, das, was Haggai schon gesagt hat in seiner kürzesten Botschaft von 4 Wörtern, ja? Ich bin mit euch, Spruch des Ewigen. 1,13. Und jetzt kommt eine ganz interessante Ermutigung. Vers 5. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, bei eurem Ausziehen aus Ägypten, und mein Geist bleiben in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Also hier sagt Gott, sein Wort und sein Geist seien in ihrer Mitte. Was heißt das nun ganz konkret? Das heißt, der Tempel sollte der Aufbewahrungsort sein für das Wort Gottes. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin bei eurem Ausziehen aus Ägypten, das ist die Tora. Die 5 Bücher Mose. Und Gottes Geist soll da in der Mitte sein. Ich muss ja erklären, der Tempel war ja in verschiedensten Hinsichten eine Enttäuschung. Der zweite Tempel. Wir haben gesehen, das Haus selber war natürlich nicht so ein herrliches Haus wie der salomonische Tempel. Mit all dem Gold, das Salomo verwenden konnte. Aber es hat noch viel mehr Dinge. Ich habe das in meinem Buch Der Messias im Tempel zusammengestellt auf Seite 90. Das Allerheiligste des zweiten Tempels war ein leerer Raum. Die Bundeslade befand sich nicht mehr dort. Die Bundeslade fehlte. Zweitens, mit der Bundeslade wurde auch der mosaische siebenarmige Leuchter verborgen. Die Menorah im zweiten Tempel war demnach nicht die originale. Dieser Leuchter von Mose war eine Stiftshütte im ersten Tempel, aber im zweiten war er nicht mehr im Heiligtum. Drittens, babylonischer Talmud Joma 52b spezifiziert, dass nebst der Bundeslade auch der goldene Krug mit dem Manna, 2. Mose 16, 33, 34, Hebräer 9, Vers 4, das Gefäß mit dem heiligen Salböl für die hohen Priester, 2. Mose 29, 7, der Stab Aarons, der gesprost hatte, 4. Mose 17, 10, Hebräer 9, Vers 4, und die philistäische Kiste mit den goldenen Mäusen, aus 1. Samuel 6, 4 und 18, die waren nicht mehr da, die fehlten. Weiter, die von Mose gebildete eherne Schlange, aus 4. Mose 21, 8, wurde durch König Hiskia zerstört, 2. Könige 18, 4. Somit fehlte auch sie im zweiten Tempel. Aber die war vorher noch da, bis zu Hiskia. Aus Avod de Rabbi Nathan 42 geht hervor, dass auch der Stab Moses im zweiten Tempel nicht mehr vorhanden war. Und weiter, die Shechina, das ist diese herrliche Wolkensäule, die über der Stiftshütte war und auch über dem Salomonischen Tempel, die Shechina, welche einst die Gegenwart Gottes in Israel sichtbar angezeigt hatte, zog nie in den zweiten Tempel ein. Weiter, bei der Stiftshütte und im ersten Tempel wurde jeweils das erste Opfer durch einen Blitz vom Himmel entzündet. 3. Mose 9, 24, 2. Chroniker 7, 1. Dieses Feuer von Gott wurde anschließend fortdauernd auf dem Altar erhalten. 3. Mose 6, Vers 5. So etwas geschah beim zweiten Tempel nie. Also als sie da zurückkamen, den Altar bauten, kam kein Blitz. Das Altarfeuer war dort menschliches Feuer. Und schließlich, im Brustschild des hohen Priesters wurde zur Zeit der Stiftshütte und des ersten Tempels die Urim und die Tumim, das heißt wörtlich Lichter und Vollkommenheiten, aufbewahrt. Nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil besaß man diese Einrichtung, um den Willen Gottes zu erfragen, nicht mehr. Esra 2, 63, Nehemia 7, 65. Nehemia drückte damals noch die Hoffnung aus, dass die Möglichkeit der göttlichen Urteilsfindung durch dieses Mittel wieder zurückkommen würde. Doch rückblickend müssen wir sagen, dass es bis ins Jahr 70 nach Christus nie mehr Hohenpriester mit den Urim und Tumim gegeben hatte. Also sehen wir diese Unterschiede. Und das gibt noch mehr Gewicht. Wer ist übrig geblieben, hat das Haus gesehen, seine frühen Herrlichkeit? Es ist wie nichts. Und trotzdem sagt Gott, seid mutig, arbeitet, ich bin mit euch. Jetzt machen wir Pause.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Haggai.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.